Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Guten Morgen, liebe Church. Heute ist der letzte Gottesdienst dieses Jahres. Und den feiern wir, okay? Denn wir haben allen Grund zu feiern. Wir feiern Jesus, unseren Herrn. Und ich danke dir, dass du hier bist, Jesus, in unserer Mitte, so wie du es versprochen hast. Und ich danke dir, Vater, für dein geniales, kraftvolles Wort, das nie leer zurückkehrt, sondern das vollbringt, zu dem du es ausgesendet hast. Auch wenn wir es manchmal noch nicht sehen, so wissen wir, dein Wort hat die Kraft, Menschenleben und Umstände zu verändern. Und Vater, das ist mein Gebet, auch für heute Morgen, dass du mir die Gnade gibst, dein Wort zu predigen, in Kraft und in Wahrheit, so wie du es gedacht hast, so wie du es beabsichtigt hast, damit genau das geschieht, damit Veränderung geschieht, damit Ermutigung geschieht, damit wir wachsen können in unserer Erkenntnis, im Dich kennen. Herr, wir sind dir so dankbar für deine Güte und Gnade. Danke für das Durchtragen durch dieses Jahr. Und danke, dass wir wissen, deine Pläne für uns sind absolut nur gut. Genial, auch für dieses nächste kommende Jahr. Amen. Danke, Gina, für deine lieben, ermutigenden Worte. So cool. Und danke, Hüsch, ich nehme an, du sitzt, Hüsch, das ist Timon, das ist unser Pastoralassistent, du sitzt irgendwo am Gerät, wink mal, Hüsch, bitte. Du musst mehr winken, Timon. Ich sage dem Timon, Timon, du musst winken, aber ich sehe es nicht. Egal, er ist ein Ehr, nein, ihm geht's gut. Danke vielmals, so gut. Hey, ich habe mir für heute einen Titel aufgeschrieben. Der tönt natürlich so richtig bedeutungsschwanger. Gottes Plan für dein bestes 2021. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde dir nicht alles von Gottes Plan erörtern können. Für dein bestes 2021. Und ich habe auch kein, habt ihr den Titel? Und ich habe auch kein spezielles, individuelles prophetisches Wort gekriegt, das ich dir jetzt für 2021 mitteilen kann. Aber ich kann dir sagen, Gott hat sehr, sehr gute Pläne für dich. Oder man könnte den auch anders ausdrücken, Gottes Willen für dein bestes 2021. Und ich kann dir etwas zusagen und ich möchte es dir zusprechen heute Morgen. Gott möchte, dass dein 2021 ein richtig gutes Jahr wird. Und ich weiß, ich muss vorsichtig sein, weil ich habe letztes Jahr ja so oft betont, dass 2020 ein gutes Jahr ist. Und immer wieder sind Leute auf mich zugekommen und gesagt, du hast doch dann gesagt. Aber das Coole ist, weißt du, wie viele Leute mit Zeugnissen gekommen sind und gesagt haben, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber für mich war 2020 wirklich ein gutes Jahr. Und das freut mich, weil weißt du, wenn du Jesus hast, bist du nicht abhängig von der Welt. Du bist nicht abhängig von den Umständen. Und ich weiß, das sagt sich manchmal so einfach. Ich habe das selber an meinem eigenen Leib erlebt, letztes Jahr. Das sagt sich manchmal so einfach. Und wenn es dann in den konkreten Tagesablauf hineingeht und du dauernd mit negativen Dingen konfrontiert bist, dann kann sich das schon mal die Gefühlslage ändern. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe 2020 immer als ein gutes Jahr erlebt. Das wäre gelogen. Das stimmt nicht. Aber das Coole ist, wir alle haben Gott erlebt durch diese Zeit hindurch. Wir haben Wunder erlebt, wir haben Zeugnisse erlebt. Wir in dieser Gemeinde, wir durften so viele Menschen begleiten, die sich für Jesus entschieden haben, dieses Jahr. Und weißt du, das hat für mich wieder so bewiesen, dass Gott, du kannst Gott nicht stoppen. Du kannst Gott nicht stoppen. Da, wo die strengsten Maßnahmen sind, und das ist nicht in der Schweiz, das möchte ich auch hier bekennen, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, also für mich, das sind Länder wie Iran oder Nordkorea. Weißt du, dass die größte Erweckung in den letzten Jahren in Iran stattfindet? wo es verboten ist, an Jesus zu glauben, wo du dich nicht versammeln darfst, wo du nicht mal die Bibel rumtragen darfst, niemandem von Jesus erzählen darfst, Todesstrafe. Die größte Erweckung geschieht an den Orten, wo sie alles daran setzen und alles versuchen, das Evangelium zu stoppen. Das kann niemand. Wir Menschen sind manchmal so arrogant, wir schätzen uns so hoch und mächtig ein und vergessen, dass Gott sagt, die Erde ist wie der Schemel meiner Füße. Weißt du, manchmal habe ich echt gedacht, Herr, oh, ich brauche dich mehr hier, ich muss mehr dein Wirken sehen. Herr, wo bist du? Weißt du, dass er immer da war? Weißt du, dass es kein einziger Mensch, kein König, keine Regierung, keine Armee schaffen wird, auch nur ein kleines Pünktchen am Gottes Wort zu verändern? Wenn Gott gesagt hat, das wird geschehen, dann wird es geschehen. Ich bin so froh, dass wir so zurückschauen dürfen und vorausschauen dürfen. Weißt du, dieses Jahr 2020 war ein verrücktes Jahr. Und für ganz viele war es ein Jahr voll von Erschütterungen. Und ich fand vieles von dem nicht lustig und ich fand es auch nicht gut, da bin ich ganz ehrlich zu dir. Aber ich weiß, dass es manchmal uns gut tut, wenn an unserem Fundament gerüttelt wird. Weißt du, wo du dich darauf besinnst, warum glaube ich, was ich glaube? Warum tue ich, was ich tue? Warum gehe ich den Weg, den ich gehe? Gehe ich das einfach, weil mir andere gesagt haben, es wäre gut, wenn du das tust? Oder tue ich es aus innerer Überzeugung? Tue ich es aus fester Überzeugung, weil ich weiß, wer ich bin in Christus, weil ich weiß, was er sagt über mein Leben, über meine Zukunft. Und weißt du, als Christ hast du eine gesegnete Hoffnung, du hast eine gesegnete Zukunft. Ist es nicht gut? Du weißt, was immer hier geschehen würde und wenn ich sterben würde, heute noch, ich hätte null und nichts verloren, sondern nur gewonnen. Wer kann das schon von sich sagen? Wir kennen es. Und deswegen, manchmal ist es gut, wenn Dinge erschüttert werden. Weißt du, ich habe von Christen gehört, die sich Gedanken gemacht haben, die alles hinterfragt haben und so weiter. Ihr werdet immer wieder an den Punkt kommen, dass Jesus die Lösung ist. Und ihr werdet immer wieder an den Punkt kommen, wo ihr wisst, Gott ist so groß, er weiß es einfach besser. Ihr werdet an den Punkt kommen, wo ihr wisst, ich muss nicht alles mit aus dem Natürlichen erklären können. Muss ich nicht. Weißt du, ich wünsche mir das manchmal auch, ich möchte alles erklären können, aber du kannst Gott aus dieser irdischen Sicht nicht erklären. Das geht nicht. Das versucht die Wissenschaft und sie finden Dinge raus, ja, aber sie können dir so vieles allein über das Leben nicht erklären. Sie können dir über so viele Elemente bis heute so vieles nicht erklären. Weißt du warum? Sie sind nicht Gott. Sie sind nicht der Schöpfer. Sie sind nur die, die daran forschen. Das ist voll okay. Das ist nichts Schlechtes dran. Solange sie nicht von sich sagen, dass sie Gott sind. Und leider haben immer wieder Menschen diese Tendenz, dass sie sich selber so präsentieren, dass sie allmächtig sind, dass sie gut sind. Aber wir wissen, es gibt nur einen, der gut ist, und das ist unser Gott. Und er regiert. Wir sind seit einigen Wochen an dieser Serie über Gebet dran. Und ich möchte dir einfach ein paar Dinge weitergeben, weil Michi hat mich gestern Abend gefragt, machst du jetzt eine Predigt über Gebet oder nicht? Weil eigentlich wollte ich gar keine Predigt über Gebet machen, sondern ich wollte eigentlich nur mit dir darüber sprechen, was dir hilft, dass du immer on fire bist für Jesus. Und dann habe ich gemerkt, nee, da gehen Gebete hinein und die sind ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich gesagt, lass uns über Gebet sprechen. Ich möchte, dass du etwas weißt. Ich habe mir diese Gedanken aufgeschrieben über diese Serie, weil ich weiß, wenn es um Gebet geht, geht es oft auch darum, wie höre ich jetzt Gott. Denn Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, ist Beziehung mit Gott und eine Beziehung besteht daraus, dass zwei miteinander austauschen oder mehrere miteinander austauschen und nicht nur ich mein Gebet runterleiere und Gott nichts sagt. Und so viele Christen verzweifeln manchmal daran und denken, ich wünsche mir so, Gottes Reden zu hören. Ich habe es nicht gehört. Da habe ich wieder gesprochen, dann habe ich gehört. Dann habe ich mal ein paar Minuten nichts gesagt und habe nichts gehört. Und ich möchte dir etwas sagen. Denke nie, dass Gott nicht spricht. Denn etwas musst du wissen. Gott hat schon so viel gesprochen. Gott hat dir so einen Junken, ja, im Papier gegeben. Und das meine ich nicht respektierlich. Denn es ist das beste und wertvollste Buch der Welt. Mit 66 Büchern drin. die voll sind von Gottes Reden zu uns. So, wenn du denkst, ich habe gebetet, aber Gott hat nicht gesprochen, nimmst du die Bibel und liest. Deswegen ist die Bibel auch ein guter Teil der stillen Zeit oder der Zeit, die wir mit Gott bewusst verbringen, weil dann lässt du zu, dass Gott spricht. Und anstatt immer wieder, es ist okay, einfach da zu sitzen und zu warten, dass Gott spricht, und Gott spricht auch so, aber du kannst auch in dieser Zeit einfach die Bibel lesen und du wirst staunen, wie Gott zu dir spricht durch sein Wort. Du musst nicht nur das Neue Testament lesen, kannst auch im Alten lesen. Manchmal spricht Gott durch Namensregister, haben wir herausgefunden. Weißt du, dass da so viel drin verborgen ist, allein in diesen Namensregistern, wo wir immer gedacht haben, Gott, warum hast du die ergänzt in deinem Wort? Warum müssen all diese langweiligen Kapitel da drin sein, wo nur steht, und der zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte den, und sein Bruder zeugte den, und der zeugte den, und denkst, ja, und dann fängst du an zu lernen, dass alle Namen Bedeutungen haben und so weiter. Und plötzlich fängt Gottes Wort an zu blühen. Aber ich möchte dir das sagen, Gott hat schon gesprochen durch sein Wort und wir alle haben es zur Verfügung. Wir haben es sogar in verschiedenen Übersetzungen zur Verfügung. Die einen lesen auf Englisch die Passion-Übersetzung. Weißt du warum? Weil die Liebe da so betont ist drin. So, weil sie so wunderschön blumig geschrieben ist und so weiter. Aber Gott spricht und Gott hat gesprochen durch sein Wort. Das heißt, Gott spricht kontinuierlich zu dir, wenn du das willst. Amen. Und dann möchte ich dir noch etwas sagen. Selbst wenn du nicht im Detail weißt, was Gottes Wille ist, selbst wenn du Gott noch nicht so gut kennst, dass du jetzt einfach, oder selbst wir, die wir ihn schon lange kennen, wissen, es gibt Dinge, da wissen wir nicht genau, was Gottes Willen ist. Bete, dass dein Wille geschieht in deinem Leben. Denn das ist mein Wunsch für dich, und das ist das, was ich glaube, was wir in dieser Kirche wirklich lernen. Gott ist immer gut. Gott hat nichts Schlechtes für dich bereit, sondern Gott ist einfach nur gut. Gott ist Liebe, Gott ist Gnade. Und je mehr du dir dessen bewusst bist, wie gut Gott ist und wie gut Gott es mit dir meint, desto mehr kannst du von ganzem Herzen dieses für mich so kraftvolle Gebet sprechen. Vater, dein Wille geschehe. Im Vater unser hat es gelernt, wie im Himmel so auf Erden. So ein gutes Gebet. Aber du kannst es eben auch auf dich ganz persönlich beten und sagen, Vater, dein Wille geschehe in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Ehe, in unserer Church, in unserem Dienst. Vater, dein Wille geschehe an meinem Arbeitsplatz. Ich finde das ein Gebet, das manchmal auch frei macht, weil wir wissen nicht immer, was wir beten sollen. Aber Gottes Willen in eine Situation hinein zu beten. Und weißt du, Gott hat uns nicht gelehrt zu beten, dass sein Wille geschieht, damit das eine Floskel ist. Gottes Willen geschieht nicht automatisch überall, weißt du das? Viele Christen glauben an diese Vorherbestimmung, dass alles vorherbestimmt ist. Dass bereits vorherbestimmt ist, welche Menschen errettet werden und welche nicht. Nein, es ist Gottes Vorhersehung. Gott weiß halt alles, Gott kennt die Zukunft. Und deswegen ist es so wichtig, es passiert nicht automatisch Gottes Willen. Weißt du, das, was in Gottes Wort steht, das wird passieren. Das, was Gott vorhergesagt hat, wird passieren. Da, ob du das betest oder nicht, wird nichts daran ändern, dass es geschieht. Aber was in deinem Leben geschieht, was in deinen Umständen geschieht, wie du diese 120 Jahre auf dieser Erde verbringst und wie du Gott erlebst in dieser Zeit, hat extrem viel mit dir zu tun. Wie empfängst du von Gott? Wie ist dein Bild, das du von ihm hast? Wie siehst du den Vater? Wie siehst du Jesus? Was hat der Heilige Geist für eine Rolle in deinem Leben? Darf er die Rolle übernehmen, die Gott ihm gegeben hat in uns? So, ich möchte dir dieses Gebet mitgeben. Bete es über deinen Kindern, bete es in deine Umstände hinein. Vater, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Denn sein Wille ist immer gut. Vertraue ihm einfach. Und ich möchte dir heute etwas weitergeben und du wirst vielleicht im ersten Moment erschrecken und du denkst, was wird das jetzt Komisches? Aber es wird nicht komisch. Und das ist mein erster Punkt, ist lerne zu prophezeien. Lerne zu prophezeien. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir noch nicht so wirklich verstanden haben. Wir verstehen es, prophetische Worte von jemandem zu kriegen, der im Gebet von Gott ein Wort für dich kriegt. Das ist etwas mega Gutes und das ist eine Gabe, die Gott Menschen gibt, dass sie prophetische Eindrücke haben und sie dir diese Worte weitergeben können. Aber Ich möchte heute nicht darüber sprechen oder nur am Rande darüber sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was das bedeutet für dein persönliches Leben. Und zwar geht es darum, dass wir prophezeien, indem wir Gottes Wort aussprechen und den Menschen seine Absichten verkünden. Jetzt kann das sein, dass es durch einen Eindruck geschieht, den Gott dir gegeben hat im Gebet, den du jemandem weitergibst, und das ist oft eine mega Ermutigung für die Person, die das erhält. Das kann sein. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was prophetisch ist. Wenn wir Jesus predigen, ist es prophetisches Predigen. Wenn wir Gnade predigen, ist das prophetisches Predigen oder Sprechen. Weißt du, wir wissen, wir kennen diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Die waren total, und vielleicht geht es dir genauso wie den Emmaus-Jüngern nach diesem Jahr. Vielleicht war für dich 2020 das mieseste Jahr deines Lebens. Weil für die war dieser Tag vermutlich der mieseste Tag ihres Lebens. Jesus, ihr Retter, ist gestorben. Sie haben auf ihn gehofft, das wird doch der König von Israel, der wird uns befreien von den Römern, der wird uns frei machen. Jetzt ist er gestorben. Und enttäuscht sind sie auf dem Heimweg von Jerusalem nach Emmaus. Und dann gesellt sich Jesus zu ihnen, den sie nicht erkennen. Und ich weiß, ihr kennt das, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Und Jesus gibt sich nicht zu erkennen und legt ihnen, und damals gab es nur das Alte Testament, damals gab es noch kein Neues Testament, war noch nicht geschrieben, legt ihnen anhand der Schriften alles über Jesus aus, über sich selbst. Und er zeigt ihnen Jesus in der Schrift. Er sagt nicht, hey, seht ihr nicht, ich bin's. Er zeigt ihnen Jesus in Gottes Wort. Und was passiert mit diesen zwei Menschen, die völlig enttäuscht und niedergeschlagen auf dem Heimweg sind? Ihre Hoffnung ist weg. Wir gehen nach Hause. Wir gehen wieder arbeiten. Wir machen das, was wir vorher gemacht haben. Waren 3 coole Jahre, hat nichts gebracht. Musst du dir so vorstellen. Es waren 3 Jahre mit Jesus, wow, das war so super, ist alles vorbei. Unsere Hoffnung ist gestorben. Und als sie zu Hause sind, gibt sich ja Jesus zu erkennen und dann geht er. Dann sprechen sie zueinander und sagen etwas zueinander. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Er hat das Wort zu ihnen gesprochen und dieses Wort hat Kraft gekriegt. Weißt du warum? Weil er ihnen Jesus in den Schriften gezeigt hat, weil Jesus das Zentrum davon war. Und die Jungs, wir gehen davon aus, es war ein Ehepaar, da steht da nur ein Name drin, die waren so gestärkt, so ermutigt, so voller Energie, dass sie an demselben Abend, als sie eigentlich zu Bett gehen wollten, zurück nach Jerusalem gegangen sind, zu Fuß. Da gab es weder Porsche noch BMW noch Volkswagen. Die waren müde, enttäuscht und alles hat sich gedreht. Warum? Weil sie Jesus gesehen haben und zwar in der Schrift. Das hat ihnen Kraft gegeben, es hat ihnen Energie gegeben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle können. Siehst du, wir können den Menschen die Bibel einfach erzählen als Erzählung. Oder wir können mit dem Fokus mit Menschen reden. Ich möchte, dass du Jesus siehst. Ich möchte, dass du Jesus erlebst. Ich möchte, dass du das Evangelium der Gnade und des Friedens siehst und erlebst. Und das ist etwas, wir prophezeien. Wir brauchen Gottes Wort und es passiert etwas. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus der Bibel, was passiert, wenn wir so sprechen. Und zwar steht dieses Beispiel im Prophet Hesekiel. Habt ihr bestimmt alle schon viele Male durchgelesen. So ziemlich das einfachste Buch der Bibel? Nein. Ein mega spannendes, manchmal verwirrendes, prophetisches Buch in der Bibel. Und da gibt es eine Stelle, wo Gott dem Hesekiel einen Traum gibt oder ein Gesicht gibt, eine Vision gibt und sagt, mach Folgendes. Und das möchte ich mit euch durchlesen. Vom Vers 1 bis 10. Da steht, die Hand Gottes legte sich auf mich. Das sagt der Prophet Hesekiel. Er führte mich im Geist ins Freie und setzte mich mitten in einer Talebene ab, die voller Menschenknochen lag. Also wenn man sich das Ganze bildlich vorstellt, sind Zombiefilme gar nicht mehr so schlimm. Ja? Amen. Er führte mich rings um sie herum. Es waren unzählige und alle waren völlig ausgetrocknet. Also da liegen überall Menschengebeine. Ich habe kürzlich, ich weiß, welcher Film war das, plötzlich nur noch Menschenknochen überall herumlagen. Ziemlich hässlich. Es war kein Zombiefilm, Michi. Das weiß ich. Dann fragte er mich, Menschensohn, werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Mein Herr, du weißt es, erwiderte ich. Da befahl er mir, weissage oder eben prophezeie über diese Knochen und ruf ihnen zu. Also Gott sagt zum Propheten Hesekiel, sprich zu diesen toten, vertrockneten Knochen. Falls du dich heute so fühlst, wird es nach diesem Gottesdienst nicht mehr so sein. Amen. Manchmal kann man auch ein Bild nehmen. Wie habe ich dieses letzte Jahr erlebt? Wie habe ich die letzte Zeit? War das, habe ich mich auch so gefühlt? Also er sagt, und ruf ihnen zu, ihr Vertrockneten, fehlt da was? Ihr Vertrockneten? Okay, wir lesen einfach weiter. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Passt auf, ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Ich bringe Atem und Geist, also das hebräische Wort dafür ist Ruach, in euch, dass ihr lebt. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich bin, der ich bin, Gott, der Herr. Ich weissagte, wie es mir befohlen war. Während ich das tat, entstand ein Geräusch, ja ein richtiges Getöse. Die Knochen rückten zusammen, Gebein an Gebein. Dann sah ich auf einmal, wie Sehnen und Muskeln darauf wuchsen und sich eine Haut darüber bildete. Doch es war noch kein Atem und kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir, weissage dem Geist, Menschensohn. Weissage und sprich zu dem Geist. So spricht Gott der Herr. Komm von den vier Winden her, du Lebensgeist. Und hauche diese Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Ich prophezeite, wie es mir befohlen war. Da kam der Lebensgeist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf. Es war ein riesiges Heer. Es ist ein prophetisches Bild vom Volk Israel, das Gott hier dem Hesekiel gibt. Aber ich möchte euren Fokus darauf lenken. Gott hat dem Hesekiel gesagt, sprich diese Worte. Also das sind Gottes Worte. Weil Gott hat sie ihm formuliert. Gott hat ihm diese Worte gegeben und hat gesagt, jetzt sprichst du diese, meine Worte, Gottes Worte, zu diesem vertrockneten, verdorrten Knochen. Und was geschah? Es kam Leben in sie. Was geschieht, wenn du Gottes Wort aussprichst in eine kaputte, vertrocknete Situation hinein? In eine leblose Sache hinein. Was passiert, wenn du Gottes Wort da hinein sprichst oder eben da hinein prophezeist? Ich bitte dich, dir darüber Gedanken zu machen, das mitzunehmen. Was heißt das für mich? Was heißt das für mein Leben? Weil ich kann dir etwas sagen, ich weiß, dass so viele uns sich so gewohnt sind, problemorientiert zu sprechen. Wir verbringen so viel Zeit damit, über das Problem zu sprechen. Ich kann, ganz ehrlich, 2020, ich weiß nicht, wie oft ich über dieses C-Virus gesprochen habe. Ja. Ich weiß gar nicht, uns wäre es langweilig gewesen ohne das Virus. Ich weiß gar nicht, was wir alles gesprochen haben. Was hätten wir gesprochen im Leitungsseminar? Uns wäre es langweilig gewesen. Und wir haben so oft, manchmal mussten wir das, weil neue Regulationen, aber oft haben wir einfach auch, weil wir uns geärgert haben oder weil wir es nicht verstanden haben oder was immer, haben wir darüber gesprochen und wir haben über das Problem gesprochen. Sprich nicht nur über die Lösung, sondern sprich die Lösung. Sprich die Lösung, indem du Gottes Wort aussprichst über deine Situation, über deine Familie, über deine Ehe, über deinen neuen Job, den du brauchst. Sprich Gottes Wort und sieh es als etwas, was du machst. Du prophezeist Gottes Wort. Und das können wir tun. Also ich möchte euch eine andere Geschichte aus der Bibel nehmen. Und zwar, das Volk Israel war 70 Jahre in Gefangenschaft in Babylon. Und einige von ihnen wurden zurückgeschickt, um sozusagen um Jerusalem wieder aufzubauen, um den Tempel aufzubauen. Und da geschah etwas. Der Bau stoppte für mindestens 15 Jahre. Warum? Weil sie auf ihre Feinde gehört haben. weil sie sich beeinflussen ließen von den Feinden, die negativ geredet haben, haben sie aufgehört zu bauen. Und der Joshua, das war nicht der Joshua von dem Buch Joshua, das war ein anderer Joshua, das war der Hohepriester, und der Zerubbabel, das war sozusagen der Gouverneur, der Zuständige für die Stadt, waren total entmutigt. Sie haben zugelassen, dass der Feind in die Situation hineingesprochen hat, dass der Feind gewirkt hat, Blödsinn gemacht hat, und sie haben sich davon abhalten lassen, weiter Gottes Haus zu bauen. Ganz ehrlich, ich glaube, das haben einige letztes Jahr gemacht, Christen. Wir haben uns zurückgezogen in unsere Wohnzimmer, fanden es plötzlich sehr gemütlich, fanden es plötzlich, ach, ich habe hier zu viel gemacht. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann dir etwas sagen, das ist meine Erfahrung seit vielen Jahren. Je mehr wir zu Hause sitzen, ein bisschen ferngucken, ein bisschen rumsurfen, ein bisschen machen, fühlt sich gemütlich an, aber du gehst zu Bett und denkst, heute ist gar nichts passiert. Irgendwie hat was gefehlt in meinem Leben. Und wir haben uns entmutigen lassen, viele von uns haben sich entmutigen lassen im letzten Jahr, anstatt dass wir gesagt haben, weißt du noch, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ich wurde geboren für eine Zeit wie diese. Ich wurde ausgestattet mit allem, was es braucht für eine Zeit wie diese. Was geschah mit dem Tempelbau in Jerusalem? Gott sandte zwei junge Propheten zur Ermutigung. Er sandte den Zacharia und den Haggai. Beides übrigens Bücher, die du im Alten Testament lesen kannst. Er sandte diese, und das lesen wir in Zacharia 4, Vers 6 und 7, da steht, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel, den Gouverneur. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg? Vielleicht eine Frage, die du über deinem Leben aussprechen kannst. Wer bist du, großer Berg? Wer ist dieser Berg in deinem Leben, der so groß aussieht? Vor Zerubbabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade mit ihm. So, da kamen die Propheten und haben Ermutigung gebracht. Sie haben Gottes Wort in diese verfahrene Situation hineingebracht, haben sie den Verantwortlichen zugesprochen. Im Vers 9 steht dann noch, den Vers habe ich nicht hier, da steht, Zerubbabel hat den Grund für den Bau dieses Hauses gelegt, sagt Gott. Er wird ihn auch vollenden. Daran wirst du erkennen, Zerubbabel, dass der allmächtige Gott mich zu euch geschickt hat. Ermutigung hat Gott hineingebracht. Und das durch das Wort, das gesprochen wurde in die Situation hinein. Wie benutzt du Gottes Wort? Ist es einfach Geschichte für dich? Ist es Bedienungsanleitung zum Leben für dich? Oder ist es die Power von Gott, die Kraft hat, Situationen und Umstände für immer zu verändern? Im Buch Esra, das ist ganz spannend, das dreht sich um verschiedene Bücher, Esra, Nehemia, Haggai, Zacharia, ist alles miteinander verwoben. Im Buch Esra 6, Vers 14 steht, so konnten die Ältesten der Juden ungehindert weiterbauen. Sie kamen gut voran, weil die Propheten Haggai und Zacharia sie durch ihre Weissagungen ermutigten. Und sie vollendeten alle Bauten, die der Gott Israels und die persischen Könige Kyrus, Darius und Artaxerxes ihnen befohlen hatten. Das Wort Gottes kam hinein und brachte Ermutigung. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle können. Und das eine ist, sprich prophetisch. Und ich sage es wirklich bewusst so, damit das Wort, das du brauchst, für dich mehr Bedeutung kriegt. Sprich prophetisch in dein Leben hinein. Sprich Gottes Wahrheit aus über deinem Leben, jeden Tag. Weißt du, was prophetisches Predigen dir sagt? Dass dir vergeben wurde. Und dass du gerecht bist in Christus. Weißt du, was passiert, wenn wir das uns selbst zusprechen? Und dann gehen wir einen Schritt weiter, dann fangen wir das als Dienst zu benutzen, dann sprechen wir es plötzlich auch unserem Ehepartner zu. Und sprechen das in das Leben unserer Partner hinein. und sprechen es in das Leben unserer Familie hinein. Und dann sind es eben nicht mehr, das waren so ermutigende Worte. Nein, das waren kraftvolle, ermutigende Worte. Denn es war das Wort Gottes, das ausgesprochen wurde in diese Situation hinein. Lerne, Gottes Wort prophetisch zu nutzen, auszusprechen in Situationen. Genau da, wo alles komplett anders aussieht, genau da, wo es aussieht, das wird nie passieren, so weit wird es nie kommen, ist der Punkt für uns, wo wir anfangen, es auszusprechen. Das heißt nicht, dass wir sagen, die Situation, wie sie jetzt ist, die ist gar nicht so. Ja, wir leben nicht in der Matrix. Ja, manchmal fühlt es sich so an, ich weiß. Aber wir leben nicht in der Matrix, Gott sei Dank. Wir leben im realen Leben. Wir müssen nicht das, was ist, sagen, oh, das ist gar nicht so. Aber es nützt nichts, wenn du dem viel Raum gibst. Es nützt viel mehr, wenn du Gottes Wort in Anspruch nimmst, wenn du verstehst, wie wertvoll, wie kostbar das Wort Gottes ist und dass Gott möchte, dass in all unseren Alltagssituationen wir uns festhalten an seinem Wort. Wir schlagen einander nicht Bibelverse um die Ohren, nein, wir prophezeien das Wort da hinein und machen es zur Ermutigung. Wenn Ermutigung fehlt, lass es lieber. Dir selber gegenüber und auch anderen gegenüber, nützt nichts. Gott will, dass du ermutigt bist. Weißt du, Gott sagt in Jeremia 29, er sagt, meine Gedanken über euch sind Gedanken des Friedens, Gedanken der Hoffnung, dass du eine Hoffnung für die Zukunft hast. Und er sagt, und nicht Gedanken des Unheils oder des Leides. Warum sollen wir, wenn wir miteinander sprechen, mit Gedanken des Unheils und des Leides kommen? Wenn du das nicht machst, dann. Nein, lass uns Leben hineinsprechen. Lass uns Jesus hineinsprechen. Der Pastor Erich, der hat so eine coole Maske von der Grace Family Church. I speak Jesus. Fand ich voll cool. I speak Jesus. Ich spreche Jesus. Und weißt du, wenn ich Jesus spreche, spreche ich Gnade. Spreche ich Frieden. Spreche ich Versöhnung. Amen. Der zweite Punkt, den ich dir weitergeben möchte, ist: Wachse in Erkenntnis. In dieser Church, wir sind Erkenntnis-Junkies. Wir sind Offenbarungs-Junkies. Wir lieben es, wenn Gott uns Erkenntnis schenkt. Was ist Erkenntnis, wenn Information lebendig wird? Wenn Information relevant wird für mich und in mein Leben hineinspricht. Und ich glaube, die brauchen wir auch, um Gottes Wort aussprechen zu können. Braucht sie auch Erkenntnis, im Normalfall. Worum geht es darin? Es geht eigentlich nur darum, und das ist ein kraftvolles Wort in Griechisch, Epignosis. Es geht darum, Gott zu erkennen. Gottes Charakter, seine Wesenszüge, wie er ist, zu erkennen. Gottes Werk, das, was er getan hat, was er vollbracht hat, zu erkennen. Und du denkst, kenne ich schon alles. Ich finde, die Gemeinde in Ephesus ist so ein gutes Beispiel. Wir lieben ja den Epheserbrief, weil er ist so ermutigend und kraftvoll geschrieben. Er hat den längsten Satz im Neuen Testament überhaupt drin, weil Paulus sich nicht mehr einkriegt im Superlativ sprechen. Der ist so begeistert von dem, was Jesus für uns getan hat und was daraus für uns entstanden ist. Und ich liebe diese zwei Gebete, die Paulus ausspricht oder die er betet im Epheserbrief. Und ich denke immer, wenn der Paulus das betet für die Epheser, ist es ein gutes Gebet für mich auch. Warum oder was betet er hier? Lass uns das lesen. Das erste steht im Epheser Kapitel 1, ab Vers 15. Paulus sagt hier, das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken. Nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Paulus hat davon gehört und ist begeistert und sagt, ich kann nicht aufhören, für euch zu danken und zu beten. Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch. Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit und Erkenntnis gibt. Und euch zeigt, wie er selbst ist. Dass ihr ihn erkennen könnt. Also das Gebet von Paulus für die Gemeinde in Ephesus ist, ich bete, dass ihr ihn erkennt, so wie er ist, scheint wichtig zu sein. Ist auch logisch, wir sprechen davon, dass wir in einer Beziehung mit Gott sind. Gott möchte, dass wir ihn kennen. Dass wir ihn kennen. Ich weiß, wir werden, solange wir in dieser irdischen Hülle sind, vermutlich nie die ganze, nein, wir werden nicht, die ganze Größe und den Umfang Gottes erkennen können. Aber Gott möchte, dass du ihn besser kennenlernst. Heute. Und du sagst, ich bin aber schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs. Kannst mein Dad fragen, wie lange bist du schon gläubig? Wann hast du dich bekehrt? Dad, wann bist du zum Glauben gekommen? In welchem Alter? 15. Du bist jetzt 65, gibt 50 Jahre. Und noch ein paar dazu. Also über 50 Jahre. Du bist 37, genau. Ja, auf Hebräisch 37. Also über 50 Jahre glaubst du, dass du Gott noch besser kennenlernen kannst? Ich weiß es. Amen. Siehst du, du kannst mit ihm schon so lange unterwegs sein. Deswegen, das ist ein Gebet, wo Paulus sagt, das bete ich immer wieder für euch. Und ich glaube, das ist ein Gebet, dass wir füreinander beten sollen. Dass er euch durch seinen Geist Weisheit und Erkenntnis gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Dann noch weiter. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit du mit den Herzensaugen siehst, damit ihr erkennt, wir sind schon wieder bei Erkenntnis, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat, damit wir checken, was wir für eine gewaltige Hoffnung haben, für eine Zukunft haben, zu der er uns berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe in euch, den Heiligen, ist. Weißt du, dass du ein Erbe gekriegt hast in Jesus? Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die Kraft, die nur zu messen ist, an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine Rechte setzte. Also Gott sagt, er möchte, dass du ihn besser kennst. Er möchte, dass du weißt, was für eine Hoffnung das in dich hineingelegt wurde, für eine gewaltige Hoffnung. Und er sagt, er möchte, dass du verstehst, was für eine Kraft in dir wirksam ist. Und er sagt, diese Kraft, um diese Kraft überhaupt nur zu verstehen, können wir als Beispiel eigentlich nur die Auferstehung von Jesus Christus anschauen. Weißt du, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir lebt? Und er betet darum. Er betet darum. Und er betet darum, dass die Gemeinde wächst in Erkenntnis. Und das ist eines meiner Lieblingsgebete. Ich bete es für meine Familie, ich bete es für die Gemeinde immer wieder. Fast jedes Mal, wenn ich für die Gemeinde bete, bete ich auch dieses Gebet für dich, dass du ihn besser kennenlernst. Dass du verstehst, wer er ist, wer er wirklich ist, wie er ist und was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Was der Umfang von dem Werk vom Kreuz ist. Was das eigentlich bedeutet. Und dann gibt es eine zweite Stelle, und das ist im Kapitel 3, wo der Paulus nochmal betet für die Gemeinde. Und ich möchte euch auch dieses Gebet vorlesen, weil es geht hier um Erkenntnis und Verständnis und Offenbarung, die so grundlegend wichtig ist, sonst würde es nicht in der Bibel stehen. Im Kapitel 3, ab Vers 14, noch einmal sagt der Paulus, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Da kommt mir immer unser Worship-Lied in den Sinn. Ich kann nicht anders. Hast du dich erinnert? Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde, also Gott, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, alle Schöpfung. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, das ist unser Gott, gebe euch durch seinen Geist, das betete Paulus, er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Also er betet, dass du innerlich gestärkt bist, stark bist. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen Heiligen die Liebe Christi in allen Dimensionen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe zu erkennen. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe voll erkennt und versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Paulus betet, und das ist etwas, was wir füreinander tun können, dass die Gemeinde wächst in der Erkenntnis der Liebe Gottes. Er sagt, habt ihr gesehen, er spricht hier von vier Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes oder der Liebe Christi. Und er sagt, damit ihr die volle Erkenntnis habt, wie groß Gottes Liebe für euch ist. Gott möchte, dass du die volle Dimension seiner Liebe für dich voll erfasst. Und ich kann dir sagen, wenn das Gebet hier drin steht im Epheserbrief, dann heißt das, das Gebet ist wichtig für uns, nämlich für die Gemeinde. Und es heißt auch, es ist ein Gebet, dass wir immer wieder füreinander beten können, auch für uns selbst. Oft, wenn ich für die Gemeinde bete, bete ich auch für mich selbst und sage, Herr, ich rechne mich da voll mit ein. Ich will wachsen in der Weisheit und in der Erkenntnis. Ich will dich besser kennenlernen. Ich bete das Gebet auch für mich, sagt, gilt mir auch. Ich bete es nicht nur für die anderen, ich bete es auch für mich, weil ich weiß, dass ich wachsen kann in der Erkenntnis. Und das ist so etwas Schönes, je mehr wir ihn erkennen, desto mehr werden wir seine Liebe erkennen, seine Gnade erkennen, seine Güte erkennen, seine Macht erkennen, seine Größe erkennen. Und weißt du, was passiert? Du fühlst dich sicherer und sicherer. Und dann kommen die Stürme und sie sind dir immer mehr egal. Weil sie kommen gar nicht mehr so richtig an dich ran. Weil du bist so eingelullt in diese von diesem Erkennen, wie gut dein Gott ist und wie fest er dich liebt. Dass du weißt, er sorgt für mich. Der kommt mit mir an jeden Ort, an den dunkelsten Ort dieser Erde. Mit den größten Restriktionen, weiß ich nicht was, kommt er mit mir, er schützt mich, er bewahrt mich, er segnet mich und er gibt mir seine Liebe. Und weißt du, je mehr du verstehst, je größer deine Erkenntnis ist darüber, wer du bist in Christus, desto fester verankert bist du in Erkenntnis. Und das hilft dir in deinen Gebeten. Das hilft dir in deiner Beziehung mit ihm. Und es hilft dir in deiner Berufung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Weißt du, wenn du weißt, wie fest du geliebt bist, dass du Gottes geliebter Sohn, Gottes geliebte Tochter bist, dass du gerecht bist, dass Gott dich die Gerechtigkeit Gottes nennt. Das nennen nicht wir uns, sondern er nennt uns so, weil wir in Jesus sind. Und weißt du, Jesus selber hat gesagt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, in Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole es auch gern, weil es mir so wichtig geworden ist. Ich habe diesen Vers schon so lange geliebt. Aber mein Fokus war immer auf dem zweiten Teil. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist, dass Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist am Kreuz und dass er ein für alle Mal bezahlt hat für alle. Ist deswegen jeder errettet? Nein. Es ist die Wahrheit, dass Jesus es getan hat für jeden Menschen. Aber ist deswegen jeder errettet? Nein. Wer ist errettet? Die, die diese Erkenntnis erhalten oder bei denen etwas geschieht, die sagen, wow, Jesus ist Gottes Sohn, er ist gestorben für mich und die das annehmen. So, es ist die Erkenntnis der Wahrheit, die uns frei macht. In dem Moment, wo ich die Wahrheit erkenne, wo ich sie annehme für mich, wo sie lebendig wird in meinem Leben, wo sie nicht ein Satz ist in einem Buch, das für mich ein altes Buch ist, weiß ich nicht, ob die Bibel wahr ist oder nicht und so weiter, sondern in dem Moment, wo das zu mir anfängt zu sprechen und ich sage, wow, Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Jesus hat ewige Sühnung, ewige Vergebung der Sünden für mich erwirkt. Jesus hat dafür gesorgt, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Wenn das lebendig wird und ich das annehme, dann geschieht der Moment, wo die Wahrheit ihre Kraft entwickelt und mich komplett frei macht. Es braucht Erkenntnis. Deswegen wachse in Erkenntnis. Und mein dritter Punkt ist, erneuere dein Denken. Und das ist ein Vers, den viele von uns kennen aus dem Römer Kapitel 12. Und ich glaube, es ist ein Vers, der für uns eine der größten Herausforderungen in unserem Alltagsleben darstellt. Weißt du, wir lesen das so durch, hier Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Willen Gottes ist. Ein Hammervers. Naja, genau. Wie oft, und ich finde, das letzte Jahr ist so ein gutes Beispiel, wo wir uns selber prüfen können. Wie oft habe ich es zugelassen, dass ich mich dem Weltlauf angepasst habe? Weißt du, viele denken da, ja, dem Weltlauf sich anpassen heißt, ein sündiges Leben zu führen. Ich glaube, dass er nicht nur das damit meint. Ich glaube sogar, je mehr jemand Erkenntnis hat von Jesus, hat der gar keinen Bock auf ein sündiges Leben. Der hat gar keine Lust, ein sündiges Leben zu leben. Je größer deine Erkenntnis von Jesus ist, wer er ist, desto weniger interessiert dich das Leben der Welt. Aber ich glaube, es geht hier nicht nur darum, sondern es geht darum, wie tickst du da oben? Wie sind deine Gedanken hier oben drin? Wer hat das Recht, in dein Leben hineinzusprechen, vielleicht auch zu prophezeien? Wer hat das Recht, deine Umstände zu bestimmen, deine Gefühlslage zu bestimmen? Wem gibst du dieses Recht? Und ich persönlich glaube, und ich will niemanden angreifen, dass wir den Medien ein riesiges Recht gegeben haben, in unser Leben hineinzusprechen. Und es ist so lustig, also für mich ist es lustig, weil ich weiß, wenn du mit den meisten Christen, wenn du über Israel redest, dann sind sie sich die meisten einig, jawohl, die Berichte, die wir in den Zeitungen oder in den Nachrichten haben über Israel, die sind verfälscht. Da wird immer so eine einseitige Perspektive eingenommen. Und da wird eigentlich immer Israel schlecht dargestellt. Siehst du selbst bei der UNO. Da wird immer auf Israel rumgehackt, obwohl es die einzige Demokratie im Mittleren Osten ist, obwohl es ein vorbildliches Land ist im Vergleich zu allen Nachbarländern. Da sagt jeder Christ, ja, das stimmt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Da braucht es Weisheit. Aber wir haben uns jetzt seit 3/4 Jahren voll pumpen lassen, mit Informationen, die sich manchmal überschlagen haben, da wurde sich wieder widersprochen und so weiter, und haben mit uns, wir sind auf diesen Wellen mitgegangen, mit diesem Boot, und haben uns treiben lassen von dem, was die Welt sagt. Obwohl wir eigentlich wissen, dass Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Oder wir haben es letzten Sonntag gehört, 365 Mal, eventuell 366 Mal, für das Schaltjahr auch noch, fürchtet euch nicht. Wie oft haben wir uns gefühlt? Und das kann Vorwurf oder irgendwas. Ich muss es mir selber sagen. Aber eigentlich ist das ein gutes Beispiel, um zu erkennen, wie wir uns diesem Weltlauf angepasst haben. Wie wir auf das gehört haben, was auf Informationen von außen, können auch gegenteilige Informationen sein. Und unser Gefühl sich dem angepasst hat, anstatt dass wir darauf geschaut haben, was Gott sagt. Der einfach sagt, fürchte dich nicht. Oder der uns sogar in seinem Wort voraussagt, solche Dinge, wie es gerade dieses Jahr erlebt, es kommt. Hat Jesus gesagt, könnt Lukas 21 lesen zum Beispiel. Hat er uns vorausgesagt, Erdbeben werden kommen, Unglücke werden kommen, Kriege werden kommen, Seuchen werden kommen. Aber er sagt, erneuere dein Denken, erneuere deine Sinne. Wie erneuere ich meine Sinne? Wie mache ich das? Also wenn Gott das hier sagt, dann heißt das, es ist nicht automatisch so, dass bei mir als Christ alle Sinne erneuert sind. Es ist nicht automatisch so, dass alle meine Gedanken jetzt aus meinem wiedergeborenen Geist herauskommen. Sondern da ist meine Seele, da ist mein Verstand drin und ich muss lernen oder ich darf lernen, die Wahrheit Gottes über das zu stellen, was ich jeden Tag erlebe. Manchmal sind es andere Dinge in uns, in meinem persönlichen Leben, die mich so bestimmen, die mich so gefangen nehmen, wo ich merke, hey, das ist die Welt. Das ist das, was die Welt mir sagt. Das ist das, was die Welt mir bietet. Was sagt Gott dazu? Und ich glaube echt etwas, diese Herausforderung, die Sinne zu erneuern, das ist nicht etwas Einmaliges. Genauso wie die Gebete von Paulus nicht etwas Einmaliges sind, sondern immer wieder sagt er, bete ich das. Genauso ist das Erneuern unseres Sinnes etwas, das ist eine Herausforderung in unserem Leben. Und ich kann dir etwas sagen, es gibt diesen wunderschönen Vers aus Matthäus 6, Vers 33, wo steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zufallen. Was heißt das für uns? Wenn wir Gottes Wort an erster Stelle stellen in unserem Leben, was Gottes Wort sagt, was Gottes Wort spricht, stellen wir Gott an erster Stelle. Denn du kannst Gott nicht trennen von seinem Wort. Sonst musst du Johannes 1 lesen. Und das Wort wurde Fleisch, Jesus Christus. Gottes Wort ist so verbunden mit Gott. Und in dem Moment, wo wir das, was Gott sagt, über das stellen, was die Welt sagt, passiert etwas mit unseren Sinnen. Sie werden erneuert. Sie werden, Michi würde so schön sagen, synchronisiert. Auf das, was Gott sagt. Auf das, was Gott denkt. Weißt du, ich habe mir ein Beispiel aufgeschrieben, die Maria Getzi hat es mir letzten Sonntag in Erinnerung gebracht. Ich bin ihr so dankbar dafür, weil ich habe das irgendwann mal vor vielen Jahren in einer Predigt gesagt. Ich bin aufgewachsen, das ist ganz harmlos, mit der Information, dass man, wenn man die Haare gewaschen hat, sie zuerst föhnen muss, bevor man ins Freie geht, ganz speziell im Winter. Und ich habe das immer gemacht, weil ich wollte ja keine Erkältung mehr holen. Dann hat ein Freund aus Deutschland mir erzählt, dass er ein super Buch gelesen hat, ich habe es leider immer noch nicht gefunden, ich möchte es auch lesen, wo ein Arzt irgendwie 100 oder 200 Mythen aufnimmt, die wir einfach glauben, obwohl sie nicht stimmen, über Gesundheit. Und dann hat er mir dies als Beispiel erzählt, dass du mit den nassesten Haaren auch im Winter rausgehen kannst und du dich nicht erkältest. Ich habe das gehört, ja, und dann ist bei mir Johannes 8, 32 passiert. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Seitdem benutze ich keinen Föhn mehr. Und ich weiß nicht, das sind sicher schon 10 Jahre, gell? Können auch mehr sein. Ich habe nie mehr einen Föhn benutzt. Ich spare Strom in unserem Haus. Weißt du, ich habe aber es zugelassen, ich habe diese Information, ich habe es natürlich auch, die war einfach für mich, weil ich alles, was mein Leben einfacher macht, nehme ich gerne. Und direkt als Gottes Wort. Also für mich ist diese Information gekommen, die hat etwas angestoßen in mir, weil ich eh gedacht habe, warum? Oder? Und seitdem gehe ich mit nassen Haaren raus. Und ich warte bis es minus 15 Grad, dann kann ich wieder mit nassen Haaren rausgehen. Und ich weiß, ich werde nicht erkältet. Das ist unsere Herausforderung, unsere Sinne zu erneuern. Und ich kann dir sagen, wenn du das zulässt, wenn du Gott diese Position gibst in deinem Leben, und ich bete das für dich für 2021, dass Gottes Wort immer erste Autorität hat, du wirst Wunder erleben. Ich habe mit jemandem ein Gespräch gehabt vor ein paar Monaten, der zu mir gesagt hat, ich wünsche mir, ich möchte Gottes Wirken mehr in meinem Leben sehen. Und ich glaube, alle von uns wünschen sich das. Und sind gleichzeitig uns manchmal nicht bewusst, wie oft wir sein Wirken erlebt haben. Das ist das eine. Das andere ist aber, wir wünschen uns so, dass Gott ein paar Engel schickt und irgendwas tut. So eine Aufführung für uns. Aber ich kann dir etwas versprechen. Gottes Wirken erlebst du garantiert dann, wenn du auf sein Wort stehst, und zwar nicht physisch, sondern wenn du sein Wort in Anspruch nimmst, es aussprichst über deinem Leben und sagst, das ist die Wahrheit. Vater, ich glaube, du hast es gesagt und weil du es gesagt hast, ist es die Wahrheit und ich nehme das in Anspruch, in diese Situation hinein, für meine Ehe, für meine Familie, was immer das ist, wo immer, für meine Versorgung. Ich nehme es in Anspruch. Und du stellst in diesem Moment sein Wort über das andere und du machst etwas mit deinen Sinnen. Du bringst Gottes Weisheit hinein, du bringst Gottes Wort hinein in deinen Verstand und deine Gefühle werden verrückt tun, dein Verstand wird sagen, das kann ich nicht machen. Aber ich kann dich beruhigen, in Sprüche 3 steht schon, verlass dich voll auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und er hat dir den Verstand gegeben. Es ist nicht so, dass dein Verstand was Schlechtes ist, aber er sagt, wenn Gott etwas sagt, was deinem Verstand widerspricht, lass Gott an erster Stelle stehen. Amen. Gut, Band, kommt doch nach vorne. Ich möchte nachher beten für euch. Mir ist dieses Thema der Gunst so auf dem Herzen. Und ich möchte das einfach aussprechen über unser Leben, die Gunst Gottes. Und dass aus dieser Gunst Gottes, die wir verstehen, wir erleben, wie Gott uns Gunst gibt bei den Menschen. Und ich möchte euch aber noch etwas vorlesen, weil mir dieser erste Punkt von dem Lerne zu prophezeien so wichtig geworden ist. Und ich habe da ein Lied von den Planet Shakers, diese Gemeinde aus Australien. Die haben ein Lied, das müsst ihr euch anhören, wenn ihr gern fetzigen Worship habt. Das ist der Hammer. Da gibt es ein Lied, das heißt Prophesy. Ich habe das übersetzt und möchte euch vorlesen, was passiert. Jede Kette und die Angst, die mich hielt, zerbrechend, weigere ich mich, den Lügen, die sie mir erzählt haben, zuzustimmen. Ich nehme meine Position ein, spreche zu den Umständen. Ich nehme die Autorität, die du für mich gewonnen hast. Das Wort des Herrn in meinem Mund, um Veränderung zu bewirken. Erfüllt von deiner Kraft trete ich heraus. Verkünde laut dein Lob, ich prophezeie. Ich trete hinein in das, wozu du mich berufen hast. Ich glaube an dein Wort und deinen Geist in mir. Ich nehme meine Position ein, spreche zu den Umständen. Ich nehme die Autorität, die du für mich gewonnen hast. Das Wort des Herrn in meinem Mund, um Veränderung zu bewirken. Erfüllt von deiner Kraft trete ich heraus. Verkünde laut dein Lob, ich prophezeie. Ich preise dich, als hätte ich nie eine Niederlage erlebt. Ich preise dich jede Sekunde, die du mir gewonnen hast. Ich preise dich, deine Kraft ruht auf mir. Ich preise dich für jeden Sieg. Ich preise dich, weil dein Geist in mir lebt. Das Wort des Herrn in meinem Mund, um Veränderung zu bewirken, ich prophezeie. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für dieses Jahr. Ich danke dir für dein Wirken in unserem Leben, auch in diesem vergangenen Jahr. Ich danke dir für all das Gute, was du getan hast, für all deine Versorgung, für deinen Schutz, für deinen Segen. Und Vater, ich danke dir, dass wir für ewig in deiner Gunst, in deinem Wohlwollen stehen. Du hast gesagt, deine Gunst ist für immer auf uns. Und Vater, ich danke dir, dass das so ist, und ich möchte das aussprechen über diese Church, über jedem Zuhörer, auch die online dabei sind. Gottes Gunst ist über dir und über deine Familie, wie wir es heute gesungen haben, und über deine Kindern und den Kindern deiner Kinder. Amen. Und Vater, ich danke dir, dass diese gewaltige Gunst, die du uns gibst, bewirkt, dass wir Gunst kriegen bei Menschen. Und Vater, ich bitte dich in erster Stelle für die Kirche von Jesus Christus auf dieser Erde, dass du der Kirche Gunst gibst bei den Regierungen und den Behörden ihrer Länder. Dass du der Kirche Gunst gibst bei den Menschen, damit mehr Menschen dich kennenlernen dürfen, Jesus. Und ich bitte dich, dass diese Gunst, die du uns gegeben hast, weiterfließt in unserem persönlichen Leben, an unseren Arbeitsplätzen, bei unseren Mitarbeitern und Vorgesetzten, in unseren Familien zwischen Ehepartnern und Eltern und Kindern und Großeltern. Vater, ich bitte dich, dass diese Gunst wirksam wird in unseren Nachbarschaften, in unseren Dörfern. Danke, dass dieser Glanz von dir auf uns ist, diese Herrlichkeit von dir auf uns ist. Du hast uns bekleidet mit dieser Herrlichkeit. Und danke, dass du uns so Gunst gibst, ganz speziell bei den Menschen, die dich noch nicht kennen, dass wir in 2021 die besten Gespräche über Jesus haben werden, die wir je gehabt haben. Wo Menschen mit offenen Ohren da sein werden, wo Menschen hungrig mit uns Gemeinschaft haben werden und wir ihnen einfach aus einer Natürlichkeit heraus dich weitergeben dürfen, Jesus. Ich bitte dich um Kühnheit und Mut für uns als Gemeinde, dass wir wirklich lernen, dein Wort auszusprechen, dein Wort in Anspruch zu nehmen, auszusprechen in unserem Leben und in den Leben anderer und andere damit zu ermutigen. So wie es Haggai und Zacharia gemacht haben, Herr. Ich bitte dich, brauch uns, und ich danke dir, dass 2021 ein gutes Jahr wird, Vater, weil du mit uns bist, weil du für uns bist, weil du uns schon gesegnet hast. Wir preisen dich, heiliger Gott. Amen.
Amen. Lass uns ihn anbeten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.